Wir, meine Frau und ich, haben jahrelang in Europa gewohnt. Wir kommen ursprünglich aus Kanada. Eigentlich gehören wir zum reisenden Volk, denn unsere Vorfahren kamen aus Holland. Mein Urgroßvater kam wohl aus der Danziger Gegend. Vielleicht kam er selbst auch aus Holland, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er wohl in Deutschland gewohnt, zog dann aus nach Südrussland, in die heutige Ukraine. Und von dort zog er mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten. Und in seinen alten Jahren ist er dann noch mit den Kindern, die schon verheiratet waren und Kinder hatten, nach Kanada gezogen. Und dort bin ich auf die Welt gekommen und aufgewachsen. Dort habe ich meine Frau kennengelernt, die in den Vereinigten Staaten geboren war. Ich bin in Kanada geboren. Wir selbst sind auch viel unterwegs gewesen. Wir legten schon bald nach unserer Eheschließung los. Wir hatten unser erstes Kind und reisten damals 1954 nach Holland aus. Und dort haben wir zunächst gedient, auf Holländisch. Aber dann sind wir 1955, so wie der Herr es führte, nach Deutschland gekommen, um dort mitzuhelfen. Wir kannten die deutsche Sprache schon von drüben. Wir sind deutschsprachig aufgewachsen, nebst dem Englischen. Und so waren wir imstande, sofort einzutreten in den Dienst, zusammen mit anderen, in Zeltevangelisation, in Arbeit mit Studenten, in der Gemeinde und so weiter. Und dann sind wir 1970 auf einen Ruf hin in die Schweiz gekommen, haben dort in einer Gemeinde mitgeholfen, nebst unserem Reisedienst. Und dann bin ich 1971 an eine theologische Hochschule gekommen, um dort zu unterrichten, biblische Fächer zu unterrichten. 1981 bin ich von der Schule weg. Ich wollte mehr in den Gemeinden sein. Zunächst waren wir dann wieder in Kanada, kamen aber 1983 wieder zurück in die Schweiz und haben hier an verschiedenen Orten gedient, in verschiedenen Schulen, verschiedenen Gemeinden, in Freizeiten und so weiter. Und dann durch eine Führung Gottes sind wir 1999 wieder zurück nach Kanada gezogen. Dort hat meine Frau dann sich ihrer Mutter annehmen können, die noch lebte. Die ist genau 3 Jahre später auf den Tag gestorben, 31. März dieses Jahres. Wir sind dort eigentlich ein wenig einsam. Wir haben Heimweh nach der alten Heimat und sind dankbar, wenn wir jedes Jahr im Herbst wieder zurückkommen dürfen, um hier bekannte Gesichter wiederzusehen, neue Gesichter kennenzulernen, hier einen Dienst zu tun an verschiedenen Orten. Es ist so, dass ich manche Einladungen bekommen habe zum Dienst, auch von Mutter Stiller. Und auf diese Einladung hin sind wir jetzt hier. Dies ist die zweite Station unserer diesjährigen Tournee. Wir kommen gerade heute von Hamburg, wo wir in einer kleinen Gemeinde dienten. Am Sonntagabend hatte ich Dienst in der Hütte Geborgenheit. Ich weiß nicht, ob die hier bekannt ist. Eine Sinti-Gemeinde. Sie kennen sie?
Ja.
Ja. Das war sehr schön. Ich bin da nicht zum ersten Mal gewesen. Dort hatte ich dann zu dienen am Wort. Und so freue ich mich, heute Abend unter Ihnen hier zu sein. Ich wurde gebeten, etwas zu sagen zu den Büchern. Die haben wir nicht mitgenommen, weil wir noch extra Groschen verdienen wollen. Heute haben Sie Cent. Aber, oder sagen Sie schon Cent?
Ja, ja.
Ohne Z? Mit S?
Cent.
Cent, ja. Wir sind gebeten worden, was wir geboten haben in Versammlungen und auf Kassetten vorhanden ist, zum großen Teil auch in Buchform herauszubringen. Meine Frau hat viele Dienste unter Frauen gehabt und sie hat Texte geschrieben zu verschiedenen Themen, besonders für Frauen. Natürlich nicht nur für sie, aber auch nicht nur für verheiratete Frauen. Ich habe drei Bücher, die zu den Lehren der Heiligen Schrift etwas sagen. Sie interessieren vielleicht nicht jeden, aber wenn jemand Bibelstudien betreiben möchte, ist da eine Einführung, wie man mit der Bibel umgeht, was es um die Bibel ist. Und sie gibt einen Einstieg in die Hauptlehren der Heiligen Schrift, einen kurzen Überblick. Und dann ist ein dickeres Buch über Gott. Wer ist Gott? Wie lernt man ihn kennen? Was hat er gemacht? Und so weiter. Die Lehre von Gott. Ein weiteres Buch über den Heiligen Geist. Nur ein Überblick, ein knapper Überblick über die Lehre vom Heiligen Geist in der Heiligen Schrift. Und dann habe ich einen großen Teil des Neuen Testamentes neu in Deutsch übertragen. Und das ist dieses Büchlein, das ist da auch aufzufinden. Es sind die Briefe, Römerbrief bis Offenbarung. Die Offenbarung ist ja auch ein Brief an mehrere Gemeinden gerichtet. Wir haben einige Briefe im Neuen Testament, die nicht nur an eine Gemeinde gerichtet waren, sondern an mehrere. Und so ist es mit der Offenbarung. Auf jeden Fall habe ich diese neu übersetzt und versucht, etwas genauer zu übersetzen. Es ist so, dass verschiedene Übersetzungen aus verschiedenen Gesichtspunkten den Text übertragen. Und manchmal weiß man nicht ganz genau, was stand dann da ursprünglich geschrieben. Und dies ist ein Versuch, etwas genauer wiederzugeben, was denn da eigentlich geschrieben stand, sodass man das im Deutschen vor sich hat und dann auch studieren kann. Ich denke, es sind auch einige Kassetten da. Man kann sich das einmal ansehen, ob das etwas ist, das man gebrauchen könnte. Es ist so, dass es zur Auferbauung dienen soll, wenn jemand das zu Hause gebrauchen kann. Ja, nun wollen wir zum Titusbrief gehen. Der Titusbrief ist ein Brief an einen Herrn Titus geschrieben. Titus ist ein Name, der unter den Römern vorkam. Wer in der Schule gewesen ist, hat vielleicht einmal gehört, dass es einen Kaiser oder einen General gab, der Titus hieß. Und dieses Mal geht es nicht um einen General, aber es geht um einen Offizier. Aber um einen Offizier in der Armee des Herrn. Aber nicht in der Heilsarmee, aber er war ein Nachfolger Jesu Christi, ein Streiter Jesu Christi und wurde zu einem sehr brauchbaren Mitarbeiter vom Apostel Paulus. In der Apostelgeschichte, wo uns vieles über Paulus berichtet wird und ein Mitarbeiter vieles über ihn erzählt, wird Titus nicht erwähnt. Und das missen wir etwas. Wir hätten gern mehr über ihn erfahren. Aber wenn man die Briefe zu lesen beginnt, Im Römerbrief kommt er wohl nicht vor, aber dann in den Korintherbriefen, da kann man ihn antreffen, denn er war in Korinth gewesen. Vielleicht ist bekannt, dass Korinth eine rege Gemeinde war, aber manchmal zu rege im Fleisch, nicht im Heiligen Geist. Korinth als Stadt war eine große Stadt, eine sehr weltliche Stadt mit vielen Völkern vertreten, reichen Leuten und Sklaven, alles Mögliche wohnte dort. Griechen, Römer, andere Heiden, Juden wohnten dort. Und als diese Leute sich bekehrten, haben sie nicht immer alles, was mit der Sünde zusammenhing und mit dem alten Leben abgetan. Das ist leider der Fall manchmal. Und das hindert dann, wie Blei an den Beinen. Man kann nicht gut marschieren für Jesus. Wer ein glückliches Leben führen will, der tut am besten, allen diesen Ballast zurückzulassen und sich von Jesus neu beschenken zu lassen. Was die Welt bietet, kann Jesus nicht gebrauchen. Was die Schöpfung betrifft, das hat Jesus geschaffen, das ist gut. Aber was die Sünde mit sich gebracht hat und Traurigkeit in die Welt bringt, das kann Gott nicht gebrauchen, das will er überwinden und uns davon befreien. Und Korinth war eine schwierige Gemeinde, weil die Korinther noch festhielt an manchem, dass sie, mit dem sie so bekannt geworden waren, als sie noch nicht Christen geworden waren. Einige kamen aus dem Judentum und kannten den lebendigen Gott von dort her, aber andere kamen direkt aus dem Heidentum und hatten Gott nicht wirklich kennengelernt. Und an dieser Stelle muss Paulus ganz schön helfen, dass sie Gott wirklich kennenlernen aus dem Wort Gottes. Nun, Paulus konnte nicht immer dort bleiben, wo er hingefahren war, hingereist war, um das Evangelium zu verkünden. Er war ein sehr emsiger Zeuge Jesu und zog von Ort zu Ort und hat dann manchmal Mitarbeiter zurückgelassen, die dann weiter dort wirkten. Und so war es auf der Insel Kreta gewesen. Kreta ist eine Insel, die nicht weit von Griechenland liegt, sie besteht heute noch. Und auf dieser Insel hat es auch eine gemischte Bevölkerung gehabt. Eine große heidnische Bevölkerung, aber auch viele Juden wohnten dort. Und Paulus und Titus waren auf die Insel gekommen und haben dort das Evangelium verkündet, von Ort zu Ort, an mehreren Orten. Aber Paulus musste dann weiterreisen, aber er ließ Titus zurück, um den Christen zu helfen, auf die Beine zu kommen. Und zu sehen, ob nicht da einige der Männer fähig sein könnten, um das Wort Gottes zu ergreifen und dann gleichsam junge Hirten zu werden für andere Christen. Paulus hat großes Vertrauen gehabt in junge Christen. Er hat ihnen sehr bald Verantwortung anvertraut. Und Titus war bereit, auch das auch zu tun. Paulus musste also weiterreisen und hat Titus zurückgelassen. Aber nach einer gewissen Zeit hat er ihm einen Brief geschrieben. Und dieses ist der Brief, den er damals schrieb. Der Brief dürfte abgeliefert worden sein von zwei anderen Mitarbeitern von Paulus, die kurz vor dem Ende unseres Briefes erwähnt werden. Zenas und Apollos. Diese zwei kommen nach Kreta und Titus soll ihnen helfen, dann weiterzureisen. Und es ist möglich, dass sie diesen Brief von Paulus an Titus weiterreichten. Schau, Titus, hier ist ein Brief von Paulus. Auf jeden Fall hat Titus diesen Brief bekommen und der hat ihm geholfen in seiner Arbeit. Denn auch er war ein verhältnismäßig junger Mitarbeiter. noch nicht allzu viele Jahre im Glauben, aber er hatte sich bewährt. Und durch diesen Brief hat er große Hilfestellung erfahren für seine Arbeit als jungen Missionar. Ich will diesen Brief wenigstens zum Teil mit euch lesen und ab und zu eine Bemerkung machen, sodass er uns verständlicher wird. Ich hoffe, dass ihr dann zu Hause weiterliest und dass er euch wichtig wird. Denn er ist ein höchst wichtiger Brief im Neuen Testament. Er nimmt eine Sonderstellung ein. Jedes Buch in der Bibel hat seine besondere Bedeutung. Manchmal haben wir einige Bücher, die sind sehr ähnlich. Ihr wisst zum Beispiel, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes große Ähnlichkeit haben, nicht wahr? Was haben sie an Gemeinsamem? Was ist da ähnlich in diesen vier Büchern? Wisst ihr das? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Was erzählen alle vier? Vom Leben Jesus. Ja, wie Jesus auf die Welt kam. Nicht alle, das tun mir Matthäus und Lukas. Aber sie erzählen, wie er begann zu wirken, wie er getauft wurde und wie er versucht wurde vom Teufel und wie er anfing zu predigen in den Versammlungshäusern der Juden und wie viele gern auf ihn hörten, aber manche andere dann sehr enttäuscht waren und sich gegen ihn wandten, weil sie ihn nicht verstehen konnten oder auch nicht verstehen wollten. Sie konnte nicht verstehen, dass er wirklich Gottes Sohn war und so weiter. Das sind die vier Evangelien, so nennen wir sie. Dann sind Bücher im Alten Testament, die Samuel-Bücher, die Könige-Bücher, die Chronik-Bücher. Die erzählen uns etwas aus der Geschichte von Volk Israel. Die haben vieles gemeinsam. Die Briefe des Neuen Testamentes haben gemeinsam, dass sie zeigen, was es um das Evangelium ist, wenn wir es angenommen haben. Aber der Titusbrief nimmt hier eine Sonderstellung ein. Er sagt uns sehr vieles über unser tägliches Verhalten. Es ist ja so, wenn Menschen Christen werden, dann kommen sie gern zusammen und singen und beten und hören Gottes Wort. Und wenn wir Gottes Wort hören, dann ist die Gottesfurcht da, dann sitzen wir still zu und hören, denn wir wissen, Gott spricht. Und man verhält sich dann auch sehr ruhig. Aber wenn dann die Versammlung, die Zusammenkunft vorbei ist, und wir stehen auf und beginnen miteinander zu sprechen oder gehen durch die Tür raus und wir begegnen Kindern und anderen in der Nachbarschaft, dann fängt der sogenannte Alltag an. Das kennt ihr ja. Und dann beginnt man an andere Dinge zu denken und nicht mehr an Gottes Wort. Und dann ist die Versuchung da, sich anders zu verhalten, nicht wahr? Habt ihr nicht manchmal festgestellt, dass ihr euch hier jetzt anders verhält als zu Hause in der Familie? Hier ist man schön still, zu Hause kann es manchmal laut werden, ja? Oder auf der Straße, manchmal seid ihr froh, manchmal vielleicht auch etwas ärgerlich, oft auch traurig. Ja, das ist verschieden. Und das hat seine Gründe, warum wir uns so verhalten. Wenn wir Jesu Eigentum geworden sind und seine Nachfolge geworden sind, dann ist es das Anliegen von Jesus, dass wir so werden, wie er war. Er lebt heute noch. Wir sehen ihn nicht, aber er ist immer da. Er ist heute Abend hier, im Geiste. Wir sehen ihn nicht, aber er sieht uns und er ist da. Heute, glaube ich, war es, fuhr ich an einem, an einem Schild vorbei und es hieß, Sie fahren jetzt Und da war eine Zahl, die wechselte immer wieder. Das habe ich zum ersten Mal im Leben gesehen, genau so. Das war ein Messungsgerät, das dem Fahrer genau mitteilte, in welcher Geschwindigkeit er fuhr. Wir kennen die Geschwindigkeitsbeschränkungsschilder. Sie sagen uns, dass wir nicht mehr als 50 oder 60 oder 70 oder 80 fahren sollen, je nachdem. Nun, dann denkt sich der Fahrer, dass in seinem Ermessen, ob er das einhalten will oder nicht. Aber ich merkte, wenn jemand mir sagt, genau wie schnell ich fahre, das macht einen etwas anderen Eindruck, nicht wahr? Dass jemand mich sieht gleichsam. Das hat eine andere Wirkung. Nun, wir dürfen ruhig wissen, dass Gott uns heute Abend hier sieht. Und dass Jesus uns sieht. Und er ist da. Aber er ist nicht nur hier. Er geht mit uns, wenn wir durch jene Tür gehen. Er geht mit uns überall. Und er war ja vollkommen und sinnlos. Und er will uns retten von dem Bösen und Schlechten, das uns anhaftet, seit wir da sind. Wir haben viel Mühe mit der Sünde in unserem Leben. Und Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen davon, um uns freundlich zu machen, liebevoll, geduldig, vertrauensvoll, sanftmütig, selbstbeherrschend und so weiter. Gott ist am Werk in unserem Leben. Dazu ist der Titusbrief da, dass wir Jesus ähnlich werden. Dass unser Verhalten nicht nur in einer christlichen Zusammenkunft fromm wird, sondern dass wir jede Stunde, jedes Tages Jesus ähnlicher werden. Dazu ist der Brief da. Ich hoffe, dass uns das wichtig wird, wenn wir ihn lesen. Und jetzt, wenn Sie eine Bibel dabei haben, es wird etwas anders klingen als in eurer Bibel, es sei denn, Sie gerade diese Übersetzung vor sich haben. Ich will nach dieser Übersetzung lesen. Einige wenige Worte habe ich bereits etwas geändert, aber es wird sehr so sein. Wir fangen mit Vers 1 im ersten Kapitel an. Und das erste Wort ist normalerweise ein Name. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der ihn auch trägt. Seitdem dieser Herr auf der Welt war, gibt es viele, die nach ihm benannt worden sind, weil er so bekannt wurde und ein so großer Mann Gottes war und so viel Gutes getan hat. Der Mann heißt Paulus und er war ein Missionar. Die Bibel nennt ihn einen Apostel, aber das ist ein deutsches Wort, das aus dem Griechischen kommt und bedeutet dasselbe wie Missionar. In diesem Fall war er ein ganz besonderer Missionar, ein ganz besonderer Apostel. Wir haben in der Bibel mehrere Arten von Aposteln. Das sind Gesandte, Männer, die geschickt wurden, entweder von Menschen oder von Gott. In diesem Fall handelt es sich um jemanden, der von Gott gesandt wurde. Von Gott gerufen und dann gesandt, um eine ganz bestimmte Aufgabe zu verrichten. Und wir haben grundsätzlich zwei Hauptgruppen von Aposteln oder Missionaren. Die erste Gruppe, das waren die 12 Jünger, und die wir auch Apostel nennen, die Jesus gerufen hatte und die seine Jünger wurden und dann zu Aposteln, das heißt zu Gesandten, um seine Botschaft nach seinem Tod und seiner Auferstehung in alle Welt zu tragen. Es gab dann noch andere, einen Halbbruder von Jesus namens Jakobus, und diesen Paulus, der damals Saulus hieß, die Jesus auch berief, um seine Apostel zu sein. Diese 14 die 12 Jünger Jesu und diese beiden, der Halbbruder von Jesus und der Paulus, der dann noch später gerufen wurde, die haben ihre Botschaft, das Evangelium, das Wort Gottes, unmittelbar von Jesus bekommen. Die 12 haben es natürlich gehört, als Jesus noch auf der Welt war, bevor er starb. Und dann auch nachdem er auferstanden war, bevor er gen Himmel fuhr. Aber, und der Halbbruder, der hat es auch vom Herrn Jesus gehört. Aber Paulus, der war ein Pharisäer, der zunächst ein Feind Jesu war. Aber dann hat Jesus ihn gestellt. Und er kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Er ließ sein altes Leben ganz zurück und wurde ein vollkommen anderer Mensch. Wurde zu einem großen Freund von Jesus anstatt Feind, zum Freund von der Gemeinde Jesu anstatt zum Feind der Gemeinde und hat Jesus sehr treu gedient unter großer Aufopferung. Zwei- oder dreimal hat er Schiffbruch erlitten. Und man stelle sich vor, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem Wasser irgendwo geschwommen, vielleicht sich gehalten an einem Holzbrocken oder was immer. Aber das waren so erlebbare Erlebnisse, die er machen musste. Manchmal war er nachgestellt von Banditen oder von Juden. Das war ein gefährliches Leben, aber er ging von Ort zu Ort und predigte das Evangelium. Das ist der Paulus. Und er gibt sich selbst hier zwei Namen, zwei Titel. Und diese zwei Titel sind sehr wichtig. Wenn Sie eine Luther-Übersetzung haben, dann heißt es hier Knecht Gottes, ja? Oder auch eine andere Übersetzung wahrscheinlich. Das kommt dem, die Bibel ist ja, das Neue Testament ist ja in griechischer Sprache ursprünglich geschrieben worden. Vielleicht habt ihr schon einmal vom Schiff Doulos gehört. Doulos ist ein griechisches Wort, das bedeutet Sklave. Und das ist das Wort, das wir hier im Grundtext haben. Doulos Gottes. Sklave Gottes. Nun ist es etwas, ist es nicht ganz einfach, dieses Wort Sklave zu gebrauchen. Denn von der Schule her und von den öffentlichen Medien her erfahren wir, dass Sklaven sehr schlecht behandelt werden. Das war nicht immer der Fall. Lange nicht immer der Fall, aber allzu oft der Fall. In den meisten Fällen vielleicht schon. Auf jeden Fall haben wir auch von der amerikanischen Sklaverei einen schlechten Geruch, vernehmen wir hier, wenn wir das Wort Sklave hören. Deshalb habe ich mich geniert, dieses Wort hier zu gebrauchen, denn wenn Paulus sich Sklave nennt, dann erfährt er nicht die Behandlung von seinem Herrn, Jesus Christus, die viele Sklaven von Menschenhand erfuhren. Wir können hier ein anderes Wort gebrauchen, das manchmal schon gebraucht worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In alter Zeit hat es eine Form von Versklavung gegeben, die nannte man die Leibeigenschaft. Da war ein Herr im Lande und dem gehörte ein Großteil der Bevölkerung. Und die nannte man Leibeigene, das heißt, sie gehörten ihm. Und obwohl sie vielleicht ein Stück Land bearbeiteten und versuchten, ihr Einkommen da zu bewerkstelligen, konnte der Landesherr oder dieser Gebietsherr ohne weiteres zu irgendeiner Zeit kommen und so einen verpflichten, etwas anderes zu machen. Konnte also ihm das Leben schwer machen. Er gehörte ja diesem Herrn und musste ihm also manches verzollen, abgeben von seinen Gütern. Ein Leibeigener ist also jemand, der mit Leib und Seele einem anderen gehört. Das ist ein Wort, das wir hier gebrauchen können. Und ich habe die zwei Wörter zusammengenommen, Knecht und Leibeigener. Das heißt nicht irgendein Landknecht, der gut bezahlt wird, vielleicht noch sogar pro Stunde, wenn nicht pro Tag oder Monat. Nein, nicht ein solcher Knecht ist Paulus, sondern jemand, der von sich aus ganz, das bedeutet sehr viel. Nun sagt aber die Bibel, dass jeder von uns eigentlich ein leibeigener Knecht Jesu ist. Paulus sagt das, weil er ein Christ ist. Und alle Christen gehören Jesus Christus. Paulus schreibt an die Christen in Korinth und sagt ihnen, dass sie gekauft worden waren. Nicht auf dem Markt der Welt, wie man Sklaven kauft und verkauft, sondern auf Golgatha. Jesus Christus starb an unserer Stelle, ließ sein Blut fließen als Zeichen des Todes. Und wenn er für mich starb, dann schulde ich ihm mein Leben, das ist klar. Dann bin ich sein Eigentum, er hat mich gekauft mit seinem Tod, mit seinem Blut. Darüber sollte man mehr nachdenken. Jesus ganz gehört. Hier sagt er nicht wie sonst, dass er Jesu eigentlich ist. Hier gebraucht er das Wort Gott und nennt sich Knecht Gottes oder Leibeigener Gottes. Vielleicht, weil er es hier mit Heiden zu tun hat, die noch frisch im Glauben stehen und vielleicht noch mehr mit dem Begriff Gott anfangen können als mit dem Begriff Jesu, ich weiß nicht. Vielleicht, weil sie nicht ein gutes Bild von Gott hatten und Paulus hier ihnen ein besseres Bild von Gott vermitteln will. Auf jeden Fall nennt er sich leibeigener Knecht Gottes. Da stellt er sich auf die Stufe der kretischen Christen. Der Christen auf der Insel, wo Titus wirkt. Ich bin einer von euch. Im Alten Testament gab es einen Propheten, der hieß Hesekiel. Hesekiel war von Gott gerufen, ihm zu dienen. Und er diente einem Volk, Israel, das sehr, sehr untreu geworden war, seinem Gott. Es gab sehr schlimme Zustände, sehr schlimme Zustände. Aber Hesekiel liebte sein Volk. Und wenn er die Botschaft Gottes zu ihnen brachte, konnte es sein, dass er sie einfach zu ihnen setzte und mit ihnen sprach und ihnen weitergab, was Gott ihm erzählt hat. Er wurde auch anerkannt als Prophet Gottes. Und unter Umständen kamen sie auch zu ihm und saßen mit ihm und fragten, was hat Gott dir jetzt gesagt? Was will Gott uns mitteilen? Er schrieb dann, als er sein Buch schrieb, das wir heute in unserer Bibel haben, ich saß, wo sie saßen. Das hat auch Jesus getan. Jesus, der große Gott, wurde einer von uns, zog unsere Kleider an, nahm unsere Haut an, wurde einer von uns, lag in einer Wiege. Er war in einer Familie, die bitterarm war. Bitterarm. Sie hatten nicht genug, als sie ein Opfer bringen sollten, weil das Kind jetzt da war. Sie mussten ein Opfer bringen nach alttestamentlichem Gesetz und konnten nur ein paar Vögel bringen. Das war alles, was sie hatten. Aber das brachten sie, das durften sie auch. Sehr, sehr arm ist Jesus aufgewachsen. Und als er dann in den Dienst trat, sein Haus verließ und reiste von Ort zu Ort, hat er keine Heimat gehabt, keine Wohnung oft, wusste oft nicht, wo er die nächste Nacht bleiben würde. Kein Obdach. ist auch manchmal nachts unter freiem Himmel, hat gebetet, hat die Zeit mit Gott verbracht. Das war Jesus. Er lebte, wo wir lebten, saß, wo wir sitzen, lebte unser Leben. Und wenn wir Jesu Zeugen sein wollen, dann tun wir gut, nicht von oben herab zu kommen, sondern einer von den anderen zu sein. Als ich mein Zeugnis oder mein mich selbst vorstellte in der Hütte der Neuzeit, vor 4,5 Jahren in Hamburg, habe ich dann erzählt, ungefähr wie ich heute Abend habe. Und meine Schwester aus der Gemeinde, in der ich gewesen war, hatte mich dorthin gefahren und sie saß in der Versammlung zusammen mit einer Zinti-Frau. Und als ich da so erzählte, fragte die Frau, oder sagte die Frau zu ihr, fragte sie, ja, ist der einer von uns? Ja? Das erzählte mir dann später meine, die Schwester. Ja, ich freute mich, dass sie diesen Eindruck hatten. In der Tat, ich bin einer von uns. Wo immer ich bin, einer von denen. Ich bin in Rumänien gewesen. Es war herrlich. Arme Leute manchmal. Aber ich kenne die Armut. Ich bin da zu Hause. Und da zusammen zu sitzen an einem Tisch mit diesen Leuten. Ich bin in Russland gewesen, nach der Wende. Ich bin in Ostdeutschland gewesen, vor der Wende. Ich bin in Kanada gewesen, in sehr, sehr ärmlichen Häusern. Wenn wir Jesu Zeugen sein wollen, dann wollen wir dem anderen nahe kommen. Das tut Paulus in diesem Text. Leibeigener Knecht. Aber, jetzt geht er weiter. Er gebraucht doch das Wort aber. Steht das so in eurer Bibel? Knecht Gottes und das nächste Wort aber. Nicht und. Vielleicht steht in eurer Bibel und. Sollte wohl aber stehen. Aber Apostel Jesu Christi. Apostel Jesu Christi. Warum nicht und? Leibeigener Knecht und Apostel. Das stimmt doch. Er war ja beides. Nun, jetzt kommt er von einer anderen Ecke. Er hat sich seinen Lesern gestellt als einer von ihnen. Aber jetzt sagt er, passt auf, ich bin zwar einer von euch, aber ich bin nicht nur einer von euch. Ich bin einer, der eine Botschaft bringt, die er persönlich von Gott bekommen hat. Und das ist ein besonderes Vorrecht. Das musste er immer wieder sagen. Denn es gab nur 14 Männer, die ihre Botschaft unmittelbar von Gott bekommen hat. Und das waren die ersten Apostel. Und die haben das Fundament gelegt für die Gemeinde Jesu. So sagt die Bibel so. Die legten das Fundament und jetzt haben wir die Bibel. Die gaben uns die Bibel. Es waren noch einige, die als Propheten dienten und auch weitere Schriften gegeben. Und diese Apostel und Propheten zusammen haben uns Altes und Neues Testament gegeben. Aber seitdem ist keiner Apostel oder Prophet wie diese. Wir sind alle leibeigene Knechte Jesu, aber, da kommt dieses Wort, wir sind nicht so wie Paulus. Wenn Paulus sprach, dann sprach er mit Autorität und mit einer Autorität, mit der nicht einmal Barnabas oder Timotheus oder gar Titus und die anderen Missionare sprechen konnten. Es ist etwas anderes, wenn jemand direkt von Gott kommt und sein Bote ist. Die haben wir heute nicht mehr. Seitdem die Bibel fertig ist, ist das vorbei. Aber damals, als Gott noch dabei war, uns die Bibel zu geben, in dieser Form, hat er einige Männer ausgewählt, um direkte Boten zu sein des Wortes Gottes. Und was die sagten und was die aufschrieben, war Wort für Wort für Wort Wort Gottes. Wie wenn Gott selbst es gesprochen hätte. Paulus sagt sogar, wenn ich spreche, ist das das Wort von Jesus Christus. Er war gleichsam wie ein Sprachrohr. Manchmal gebraucht man das Wort heute von Rednern, die für Jesus sprechen. Das ist falsch. Das sollten wir nicht tun. Keiner von uns ist ein Sprachrohr Gottes. Wisst ihr, was ein Sprachrohr ist? Bevor man Mikrofone hatte, um seine Stimme zum Tragen zu bringen, hat man ein Rohr, das schmal war auf dem einen Ende und breiter wurde nach außen. Und wenn man dann hineinsprach, dann verstärkte das die Stimme und verursachte das eine weit tragende Stimme, sodass viele Leute einen hören konnten. Manche haben eine so kräftige Stimme, dass sie kein Sprachrohr brauchen. Aber vielleicht habt ihr auch gesehen, Lautsprecher, die diese Art von Rohr haben, sodass es dann weiter trägt, trotz der Verstärkung, sodass es noch besser verstärkt. Nun, Paulus und Petrus und Johannes und Matthäus, das waren Sprachrohre Gottes, weil Gott gleichsam zu ihnen sprach und sie sagten es weiter wie Propheten. Aber wenn wir heute sprechen, wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann lese ich das, was schon da ist und versuche uns zu helfen, es zu verstehen. Und unterstreiche es und sage, dies ist Gottes Wort. Keiner von uns darf in einer Versammlung aufstehen und sagen, ich habe eine Botschaft von Gott bekommen, so spricht der Herr und dann teilt er es mit. Das geschieht manchmal, aber das sind Lügen. Das darf man nicht machen. Das ist vorbei. Wir haben eine vollständige Bibel. Gott hat gesprochen. Und wenn wir diese Bibel aufschlagen, dann spricht Gott in diesem Wort. Wir brauchen nicht einmal zu beten, wenn wir die Bibel aufschlagen. Sprich durch dein Wort zu mir. Denn der spricht schon. Unsere Aufgabe ist jetzt zu hören, nicht lange zu beten. Hinzuhören, lesen. Ja, wir können beten, tu mir das. Tu mir den Verstand auf, das ist was anderes. Aber wir dürfen nicht beten, rede du, denn er hat schon geredet, er spricht schon. Ja. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Aber Apostel Jesu Christi, ein Gesandter mit einer Botschaft, mit der Botschaft, dass Jesus gekommen ist in die Welt. Und davon will er gleich sprechen. Und jetzt kommt eine Formulierung, die nicht ganz einfach ist. In eurer Bibel steht vielleicht jetzt das Wort nach. Nach dem Glauben der Erwählten oder Auserwählten Gottes und so weiter. Das Wort nach ist ein bisschen schwierig hier. Wir wissen nicht genau, wie wir es übersetzen sollten. Aber ich will uns das versuchen deutlich zu machen. Beginnen wir beim Wort Erwählten. Das Aus können Sie streichen. Das gehört nicht dahin. Nur erwählt. Was ist ein Erwählter? Nun, das ist ein Gewählter. Ich weiß nicht, wie Sie wählen werden. Ob Sie Stoiber oder Schröder wählen werden. Aber wer immer dann Kanzler wird, der ist dann ein gewählter Kanzler. Ja. Die Bibel sagt das noch mit einem alten Deutsch. Erwählter. Er spricht von Vergangenheit, das ist schon geschehen. Er ist erwählt oder er ist gewählt worden. Gewählt hat eigentlich den Klang, dass viele Leute an der Wahl beteiligt waren. Sehr oft wenigstens. Erwählt kann etwas ganz Persönliches sein. Ja. Wir sind ganz persönlich erwählt worden von Gott. Gott hat einen jeden von uns gewählt. Du sollst mein Eigentum werden. Alle Christen sind gewählt, erwählt. Auserwählt, ja, aus der Welt heraus, ja. Aber nicht in dem Sinne, dass Gott bestimmt hat, wer gerettet werden soll. Das bestimmen wir. Ja. Er ruft allen. Er ruft allen. Und jeder darf kommen. Aber ob wir kommen oder nicht, das ist unsere Verantwortung. Ja. Und dann sind wir sein Eigentum, erwählt. Das heißt, in die biblischen Sprachen, in der biblischen Sprache, wir sind ihm kostbar. Er liebt uns. Wenn Sie einkaufen gehen, in einen Markt, wo manches an Obst und Gemüse vorhanden ist und Sie dürfen wählen, ja, dann gehen Sie vielleicht an den Äpfeln oder Orangen oder Tomaten vorbei und dann sehen Sie, zu welchem Preis Sie etwas nehmen wollen. Aber wenn Sie jetzt so einen ganzen Karton von Äpfeln sehen, dann nehmen Sie nicht gerade den erstbesten, oder? Dann schauen Sie sich doch etwas an. Was suchen Sie? Die schönsten, nicht wahr? Und wenn Ihre Hand dann zum Apfel geht, dann ist das die Tätigkeit des Erwählens. Da sehen Sie einen, besonders wenn es vielleicht Kirschen waren oder Trauben, oh, die sind schon weich geworden. Möchte ich nicht, lieber nicht haben. Manche Leute denken, wenn die Bananen zu dunkel werden, dann mögen sie sie nicht. Wissen Sie, dass sie dann erst gut sind? Ja. Leute, die Bananen kennen, von dort, wo sie, in den Ländern, wo sie wachsen, die wissen das. Ja. Wenn sie schön braun sind, dann sind sie erst richtig gut. Ja, ja, das sind so Ansichten. Auf jeden Fall wählt man. Und wenn Sie dann die Orange oder die Banane oder den Apfel genommen haben, dann sagen Sie sich, ich habe jetzt die besten genommen. Und diese sind für mich vorzüglich. Sie haben einen Unterschied gemacht zwischen diesen und denen. Nun, Jesus nimmt jeden, der zu ihm kommt. Aber wenn jemand zu ihm kommt, dann macht er ihn erwählt. Kommen zu ihm die verdorbene Frucht. Aber er macht uns gesund und er macht uns vorzüglich. Das ist der Unterschied. Er macht uns erwählt. Er schätzt uns. Die Bibel sagt uns, dass die Engel erwählt sind. Sie wurden nicht auserwählt. Es gab keine größere Schar, aus der er Engel erwählte. Er schuf sie alle. Warum sind sie dann gewählt? Weil er sie kostbar macht. Er hat sie so geschaffen. Das ist der Sinn, wenn die Bibel das Wort gebraucht, erwähnt. Wir sind für Gott kostbar, wertvoll. Und egal wer du heute Abend bist, wenn du Jesu Eigentum bist, bist du von ihm gereinigt, neu geschaffen, gereinigt, geheilt, vorzüglich kostbar in seinen Augen. Auch wenn du nicht sein Eigentum bist, gehörst du dennoch ihm, weil er dich schuf. Er hat dich auf die Welt kommen lassen. Er hat dich so gemacht, wie du bist. Er hat uns alle geschaffen in Adam und Eva, in unseren besten Eltern. Wir gehören alle ihm. Und weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind, sind wir von dort her wertvoll. Die Sünde, die hat uns faul gemacht. Die Sünde, die hat uns schlecht gemacht. Aber Jesus will uns neu machen, zum zweiten Mal sein Eigentum machen. dann sind wir wirklich vorzüglich. Nun, Gott ist immer noch an der Arbeit mit uns. Das ist eine Entwicklung. Aber in der Bekehrung, in der Wiedergeburt, fängt er damit an. Das sind die Erwählten Gottes. Nun sagt Paulus, diese Erwählten Gottes glauben. Das sind Menschen, die glauben. Was heißt das, glauben? Es ist fast ein unmögliches Wort im Deutschen. Furchtbar missbraucht. Manche Leute haben einen Glauben, manche Leute sagen, sie glauben nicht, weil sagen sie Unwahrheit. Denn jeder Mensch glaubt. Jeder Mensch vertraut. Wir können nicht anders leben, als dass wir vertrauen. Jeder Mensch, der in ein Auto steigt und auf die Straße fährt, glaubt, vertraut, dass der Nächste nicht gleich in ihn reinfahren wird. Wenn er das tut, dann ist es eine Überraschung. Ja. Wir glauben, wir vertrauen. Wir können nicht anders leben. Und jeder ist auch religiös glaubend. Es gibt keine Atheisten. Es gibt solche, die gegen Gott sind. Aber jeder von uns hat etwas, das er verehrt und das sein Gott ist. Das mag man nicht zugeben. Aber jeder von uns spricht gern über etwas. Was ist das in deinem Leben? Ja. Vielleicht sollte man sich Rechenschaft darüber geben. Wer ist eigentlich mein Gott? Was ist mir wichtig im Leben? Worauf verlasse ich mich? Einige hängen so ein Maskottchen ins Auto, das sie dann bewahren sollen. Ein Götze. Das nennen sie nicht so, aber es ist es. Es ist es. Wir sollten ehrlich werden. Glauben tut jeder. Aber es gibt gewisse Leute, die glauben anders als andere Leute. Und wer zu Jesus gekommen ist, der glaubt etwas anderes als jemand, der nicht zu Jesus gekommen ist. Der hat einen anderen Gott. Wer zu Jesus gekommen ist, der hat Jesus zum Gott. Und der glaubt an ihn, der vertraut ihm, der freut sich über ihn, der spricht über ihn. Der liebt ihn, der liest von ihm, der folgt ihm nach, der will wie er werden. Das heißt, an Jesus zu glauben, sein Eigentum zu sein. Und jetzt sagt Paulus, ich bin ein Bote Jesu Christi, Jesus hat mich gerufen und gesandt. Und ich soll ein Apostel, das heißt ein Gesandter sein, ein Bote sein. Wofür, warum? Für den Glauben oder das Glauben, besser gesagt, der Erwählten Gottes. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir Glaubende, an Jesus Glaubende. Aber wir brauchen Hilfe in diesem Glaubensleben. Denn die Bibel ist unsere Nahrung und die stärkt, die nährt unseren Glauben. Glaube wird genährt durch Tatsachen. Und die Bibel liefert diese Tatsache. Was man glaubt, sollte Tatsachen sein. Wenn man sich auf Lügen verlässt, dann natürlich ist der Glaube falsch gegründet. Aber wenn Sie wirklich richtig glauben, dann haben Sie Tatsachen, die Sie glauben. Ja. Im Moment glauben Sie, dass der Stuhl, auf dem Sie sitzen, Sie trägt, nicht wahr? Sie verlassen sich auf diesen Stuhl. Sie sind also glaubende Menschen. Vertrauende Menschen. Und wenn Sie sich an Jesus gelehnt haben, dann vertrauen Sie, dass er Sie tragen wird, stützen wird. Aber wir glauben nicht von selbst. Und wir brauchen Hilfe. Und deshalb sind wir heute Abend zusammengekommen. Um einander zu helfen. Und Paulus erzählt Titus, dass er den Leuten auf Kreta erzählen soll, dass er dazu da ist, um Christen zu helfen, an Jesus zu glauben und mit ihm zu leben und stark zu werden, auf die Beine zu kommen im Glauben, nicht gleich umzukippen, wenn der nächste Wind der Versuchung kommt. Kennt ihr das? Man ist stark, wenn man in der Versammlung ist. Ja. Man ist ermutigt. Eine Frau war bei meiner Frau sprach sich aus, hat ein großes Problem. Ja, und als sie dann einige Zeit gesprochen hatte, dann sagte sie, jetzt fühlte sie sich besser. Ja. Jetzt war sie wieder high. Ja. Und bald war sie wieder down. Heute lebt sie in Sünde. Wir brauchen Stützung. Wir brauchen Stärkung. Und Paulus sagt, ich bin dazu da, um euch zu helfen, damit ihr auf die Beine kommt. Das war sehr wichtig auf Kreta. Vielleicht können wir einen kleinen Sprung machen, bevor wir schließen. Schaut euch da mit Vers 12 mal den Vers an. Paulus sagt zu Titus, es gibt in Kreta schwierige Leute. Und er sagt, unter den Kretern hat es einmal in der Vergangenheit einen Dichter gegeben oder einen Schreiber, einen Schriftsteller. Den konnte man einen Propheten nennen, weil er für das Volk gleichsam sprach wie ein Prophet. Und er hatte gesagt, das war etwa 600 Jahre bevor Jesus Christus lebte. Also in der uralten Zeit war das schon gewesen. Einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, sagte, Kreter sind gewohnheitsmäßige Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Das sagte ein Kreter, der seine Leute kannte. Lügner, Tiere, böse Tiere, faule Bäuche, wollen nicht arbeiten, sitzen herum und so weiter. Das ist ein schlechtes Zeugnis, nicht wahr? Stellt euch vor, ein Volk ist so niedergekommen, um diese Beschreibung zu verdienen. Und was sagt Paulus? Paulus sagt gleich anschließend, dieses Zeugnis von diesem Propheten, 600 Jahre und mehr zurück, das war vielleicht schon 50 Jahre nachdem Jesus gelebt hat, also etwa 650 Jahre zurück, dieses Zeugnis ist wahr, nicht wahr damals wahr, natürlich war es damals wahr, aber ist immer noch wahr. Stellt euch vor, ein Volk hat 650 Jahre gelebt wie böse Tiere, faule Bäuche, gewohnheitsmäßige Lügner. Prägt das? Wie soll man jetzt frei werden? Wie soll man jetzt anders leben? Wie soll man jetzt arbeitsam werden? Wie soll man jetzt die Wahrheit konsequent sagen? Wie soll man jetzt zahm werden, nicht wie ein böses Tier sich benehmen, sondern sanftmütig, wie eine Taube? Wie soll man jetzt menschlich werden, nachdem man tierisch geworden war? Wie soll man jetzt himmlisch denken, nachdem man so irdisch gelebt hat? Paulus sagt das in diesem Brief. Wir haben heute Abend nicht die Zeit dazu, morgen Abend will ich vielleicht darauf kommen. Durch die Gnade Gottes. Gnade ist die Kraft Gottes, die aus seiner Liebe zu uns kommt. Gottes liebende Kraft kommt zu uns durch den Heiligen Geist und kann uns in kurzer Zeit auf die Beine stellen. Auch wenn alle unsere Vorfahren seit 650 Jahren faule Bäuche, böse Tiere, gewohnheitsmäßige Lügner waren. Ich glaube, das von keinem von ihnen. Aber wenn Gott den Kretern helfen konnte und ich Schwierigkeiten habe, dann kann Gott mir helfen. Das ist die Gnade Gottes. Paulus sagt, dazu bin ich Apostel. Ich habe eine Botschaft. Und diese Botschaft hat Jesus mir gegeben. Und dieser Jesus wirkt, das schreibt er an die Kolosser, wirkt in Kraft in mir. Und er kann in Kraft in jedem wirken, der auf ihn hört. Das ist gute Botschaft. Davon kann man leben. Und wenn Jesus einmal zum Teufel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Dann stimmt das. Das stand im Alten Testament geschrieben, das hat Jesus gesagt und das kann man heute noch sagen. Das gibt Kraft. Nähern wir uns am Wort Gottes und es wird in uns, Psalm 119, Vers 11, dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Innern, damit ich nicht gegen dich sündige. Nähern wir uns am Wort Gottes und dann wird es in uns eine Kraft sein, Nein zu sagen zur Versuchung, Ja zu sagen zum Willen Gottes, Ja zu sagen zum Nächsten, in Liebe mit dem anderen umzugehen. Gott verändert Menschen. Wir vermögen das nicht. Kein Gebot kann das tun. Nicht einmal seid nett zueinander, das genügt nicht. Es muss mehr sein. Aber Gott kann. Gott hat es bewiesen in Jesus Christus. Er hat hier als Mensch gelebt.